in dem Lord Vetinari gerade eine schwierige Unterredung führte.
»Meine Herren«, sagte er scharf, »ich weiß wirklich nicht, was wir sonst noch unternehmen sollten.«
Die versammelten Würdenträger der Stadt murmelten leise vor sich hin.
»Bei solchen Gelegenheiten verlangt die Tradition, dass ein Held erscheint«,
erklang die Stimme des Präsidenten der Meuchlergilde.
»Ein Drachentöter. Was ich gern wissen möchte, wo ist er? Warum bringen unsere Schulen keine jungen Leute hervor, deren Fähigkeiten für die Gesellschaft nützlich sind?«
$50,000 scheinen kein angemessener Lohn zu sein«,
gab der Vorsitzende der Diebesgilde zu bedenken.
»Auch wenn du die Summe für nicht angemessen hältst, mehr kann sich die Stadt nicht leisten«,
sagte der Patrizier fest.
»Und was ist mit Geschäft und Handel?«
warf der Repräsentant der Kaufmannsgilde ein.
»Es segelt wohl kaum jemand mit einer Fracht aus erlesenen Nahrungsmitteln hierher, um sie dann einfach verbrennen zu lassen.«
»Meine Herren, ich bitte euch!«
Lord Vetinari hob in einer beschwichtigenden Geste die Hände und wartete, bis es wieder still wurde.
»Ich bin der Auffassung, wir haben es hier mit einem rein magischen Problem zu tun. Dazu würde ich gern die Meinung unseres gelehrten Freundes hören. Hm?«
Jemand stieß den eingedösten Erzkanzler der unsichtbaren Universität an. Der Zauberer erwachte verwirrt.
»Was?«
brachte er unsicher hervor.
»Wir haben uns gefragt, welche Maßnahmen du gegen deinen Drachen ergreifen willst«,
verkündete Lord Vetinari laut. Der Erzkanzler war alt, aber wer viele Jahrzehnte lang in einer Welt rivalisierender Zauberei überlebte und sich gleichzeitig in den komplexen politischen Irrgarten der unsichtbaren Universität zurechtfand, verstand sich darauf, innerhalb eines Sekundenbruchteils defensive Argumente zu finden. Man blieb nicht lange Erzkanzler, wenn man derartige Bemerkungen einfach überhörte und zuließ, dass sie ihre destruktive Wirkung entfalteten.
»Mein Drache?« fragte er. »Es ist allgemein bekannt, dass die großen Drachen ausgestorben sind«,
stellte der Patrizier brüsk fest.
»Außerdem zogen sie das Leben auf dem Land vor, woraus ich den Schluss zog, dass dieses Exemplar magisch...«
»Mit allem Respekt, Lord Vetinari«,
sagte der Erzkanzler.
»Es wurde häufig behauptet, dass die großen Drachen ausgestorben sind. Aber wenn du mir diesen Hinweis gestattest, angesichts der jüngsten Ereignisse muss diese Theorie in Zweifel gezogen werden. Was den Lebensraum betrifft, es handelt sich schlicht und einfach um eine Veränderung des üblichen Verhaltensmusters, hervorgerufen von der Ausdehnung urbaner Bereiche in unerschlossene Gebiete. Ein Stimulus, der viele bis dahin rurale Geschöpfe veranlasste, sich den neuen Lebensbedingungen anzupassen, sie sogar zu begrüßen. Ich möchte hinzufügen, dass viele von ihnen die neuen Gegebenheiten zu ihrem Vorteil nutzen. Um nur ein Beispiel zu nennen, es geschieht immer wieder, dass Füchse meine Mülltonnen umstoßen.«
Der Erzkanzler strahlte voller Stolz auf sich selbst. Er hatte nicht ein einziges Mal sein Gehirn bemühen müssen, um diesen Vortrag zu halten.
»Soll das heißen, dass der hiesige Drache zu einer neuen städtischen Spezies gehört?«
fragte der Meuchler langsam.
»Die Evolution ist immer für Überraschungen gut«,
antwortete der Zauberer fröhlich.
»Eigentlich sollte er sich hier recht wohlfühlen. Ankh-Morpork bietet ihm zahlreiche Nistplätze an und hinzu kommt ein vielseitiges Futterangebot.«
Nachdenkliches Schweigen folgte diesen Worten.
»Übrigens«, fragte der Vertreter der Kaufmannsgilde schließlich, »wovon ernähren sich Drachen?«
Der Dieb hob die Schultern.
»Ich habe in diesem Zusammenhang Geschichten über an Felsen gekettete Jungfrauen gehört. In dem Fall droht unserem Drachen der Hungertod«,
brummte der Meuchler.
»Es gibt hier keine Felsen, nur Lehm. Sie neigen auch dazu, auf Jagd zu gehen und Beute zu schlagen. Weiß nicht, ob uns das weiterbringt.«
»Wie dem auch sei«, bemerkte der Kaufmann. »Jetzt ist es wieder dein Problem, Lord Vetinari.«
5 Minuten später marschierte der Patrizier zornig durchs rechteckige Büro.
»Sie haben über mich gelacht!« stieß er hervor. »Ich bin ganz sicher!«
»Hast du einen Arbeitsausschuss vorgeschlagen?« fragte Wonse.
»Natürlich! Aber diesmal hat der Trick nicht funktioniert. Weißt du, ich ziehe tatsächlich in Erwägung, die Belohnung zu erhöhen.«
»Ich bezweifle, dass das einen Sinn hätte, Lord. Jeder tüchtige Drachentöter kennt den üblichen Lohn.«
»Ha!«
entfuhr es dem Patrizier.
»Das halbe Königreich!«
»Und deine Tochter als Ehefrau«, sagte Wonse ernst.
»Genügt vielleicht eine Tante?«
erkundigte sich der Patrizier hoffnungsvoll.
»Die Tradition verlangt eine Tochter.«
Lord Vetinari nickte kummervoll.
»Und wenn wir ihn bestechen?«
überlegte er laut.
»Wenn wir ihm Geld geben, damit er aus der Stadt verschwindet? Sind Drachen intelligent?«
»Ich glaube, man bezeichnet sie gemeinhin als schlau und verschlagen, Lord«, erwiderte Wonse. »Soweit ich weiß, haben sie eine Vorliebe für Gold.«
»Tatsächlich? Was kaufen sie damit?«
»Sie schlafen drauf, Lord.«
»Was? Sie stopfen es in Matratzen?«
»Nein, Lord. Sie schlafen auf dem Gold.«
Der Patrizier dachte darüber nach.
»Ist das nicht ein wenig unbequem? Ich meine, hart?«
»Eine solche Vermutung erscheint mir durchaus angebracht, Herr. Ich nehme an, bisher hat niemand Gelegenheit gefunden, einen Drachen danach zu fragen.«
»Hm. Können Sie sprechen?«
»Sogar ziemlich gut, Lord.«
»Ah, interessant.«
Der Patrizier dachte,
»wenn der Drache sprechen kann, sind Verhandlungen möglich. Wenn Verhandlungen möglich sind, habe ich ihn am Wickel. Dann ziehe ich ihm das Fell über die Ohren, beziehungsweise die Schuppen.«
»Es heißt, Sie reden mit silbernen Zungen«, sagte Wonse.
Der Patrizier lehnte sich im Sessel zurück.
»Ach, Sie bestehen nur aus Silber?«
vergewisserte er sich. Im Flur ertönten gedämpfte Stimmen. Und kurz darauf wurde Mumm hereingeführt.
»Ach, Hauptmann«,
begrüßte ihn Lord Vetinari.
»Hast du Fortschritte zu melden?«
»Wie bitte, Lord?«
Regenwasser tropfte von Mumms Umhang.
»In Hinsicht auf die Verhaftung des Drachen«,
sagte der Patrizier fest.
»Meinst du den Stelzvogel?«
fragte Mumm.
»Du weißt ganz genau, was ich meine«,
entgegnete Lord Vetinari noch etwas schärfer.
»Wir ermitteln noch immer«,
antwortete Mumm routiniert. Der Patrizier schnaubte.
»Du brauchst nur den Schlupfwinkel zu finden, die Höhle oder was weiß ich«,
erklärte er.
»Wenn sie gefunden ist, hast du auch den Drachen. Das liegt doch auf der Hand. Die halbe Stadt sucht danach.«
»Vorausgesetzt natürlich, es gibt überhaupt eine Höhle«,
erwiderte Mumm.
»Oder einen Schlupfwinkel.«
Wonse sah plötzlich auf.
»Was bedeutet das?«
»Wir ziehen einige Möglichkeiten in Betracht«,
gab Mumm steif zurück.
»Wenn der Drache keine Höhle hat«,
erkundigte sich der Patrizier,
»wo verbringt er dann den Tag?«
»Es finden Untersuchungen statt«,
sagte Mumm.
»Dann lass sie etwas schneller und mit besonderer Gründlichkeit stattfinden.«
Die Stimme des Patriziers klang eisig.
»Find heraus, wo sich der verdammte Drache tagsüber versteckt.«
»Ja, Herr. Darf ich jetzt gehen, Herr?«
»Meinetwegen. Ich hoffe, dass du mir bis heute Abend deinen Erfolg meldest, klar?«
»Warum habe ich mich gefragt, ob das Biest einen Schlupfwinkel hat?«
überlegte Mumm, als er ins Tageslicht zurückkehrte und über einen Platz ging, auf dem noch immer dichtes Gedränge herrschte.
»Weil er irgendwie unwirklich aussah. Und wenn er unwirklich ist, braucht er sich nicht so zu verhalten, wie wir es von ihm erwarten. Wie kann er eine Gasse verlassen, ohne sie vorher zu betreten?«
Wenn man das Unmögliche ausklammerte, musste notwendigerweise die Wahrheit übrig bleiben. Das Problem bestand darin, festzustellen, was unmöglich war. Eine schwierige Aufgabe. Hinzu kam die seltsame Sache mit dem Orang-Utan während der Nacht.